Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
Ich hatte nicht mal die Chance, irgendwas zu machen. Nicht irgendwie, so geht's jetzt weiter, sondern für mich war das einfach so nichts. Also es, auch die 2 Wochen, 3 Wochen danach haben sich angefühlt wie so krasser Liebeskummer. Das hört sich so dumm an, aber ich kann es mit nichts anderem so vergleichen.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mit 8.351 Punkten zählt Manuel Eitel, mein heutiger Gast, zu Deutschlands besten 10 Kämpfern der vergangenen Jahre. Letzten Jahr hat er sich auch für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Er musste seinen Start allerdings wenige Tage vor Wettkampfbeginn absagen, da ihn eine Corona-Infektion aus der Bahn geworfen hat. Wie er mit dieser Situation umgegangen ist und wie er in die neue Saison startet, darüber sprechen wir in der neuesten Folge von meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Manuel.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
Ja, es freut mich, dass du in dieser Woche Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Was stand denn so in den letzten Tagen bei euch auf dem Trainingsplan, bevor wir richtig in die Folge einsteigen?
Das ist ganz spannend. Es war zum ersten Mal ein Trainingslager in Italien. So über die letzten Jahre hat man ja so seine Stammtrainingslager bis in Südafrika und seine Ziele, die man jedes Jahr so hat. Und dieses Jahr waren wir jetzt zum ersten Mal in Italien. Und der Grund war, dass wir in Ulm in der Messehalle trainieren und da war einmal in 2 Jahren ist da auch mal eine Messe drin. Das ist jetzt der Fall gewesen und deswegen mussten wir für 12 Tage nach Italien ausweichen. Da sind wir Sonntagabend zurückgekommen.
Wo wart ihr genau in Italien?
In Bologna waren wir da und haben in Modena in der Halle trainiert und auf dem Platz in Bologna, genau.
Okay, für alle, die vielleicht auch interessiert hätten, da mal ein Trainingslager zu machen, was waren so, weiß nicht, Vorteile, Nachteile, Sachen, die man beachten sollte, wenn man da ins Trainingslager fahren möchte?
Es ist, glaube ich, nicht ein typischer Platz. Also in Modena ist eine ganz gute Halle. In Italien haben die nicht so viele Indoor-Tracks, weil ja das Wetter dann doch relativ schnell wieder besser wird. Diese 12 Tage hatten wir ein bisschen Pech, viel Regen, 6 Grad, also da waren die 0 Grad und Schnee in Deutschland dann auch jetzt nicht so viel schlechter. Es war so, dass wir auch ein bisschen kostengünstig da gewohnt haben. Also wir haben da in der Kaserne gewohnt, lustigerweise, von der Carabinieri, weil einer meiner neuen Trainingskollegen bei der Carabinieri Sportler ist und da durften wir umsonst nächtigen, sagen wir mal so. Und das war auch ein Grund, dass wir da ganz gut ausweichen konnten und das recht spontan und schnell ging.
Also ist es für euch, hat es jetzt gut gepasst, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so der typische Trainingslager-Hotspot in Italien.
Nein, genau. Es war einfach eine andere Stadt, wo man relativ mehr ausweichen konnte, genau.
Ich überlege gerade, wir waren auch 2-mal in Italien Trainingslager, 1-mal in Pescara. Das war damals doch relativ, da war recht viel los und dann waren wir auch häufiger in Mals in Südtirol. Das ist auch einer eigentlich der schönsten Trainingslagerorte, in denen ich je war. Also mit dem Bergpanorama, da ist das Klima ja auch immer noch mal ein bisschen wärmer als jetzt bei uns. Also da kann man auch schon ganz gut trainieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch in diesem Jahr meinen ersten 10-Kampf in Italien machen. Es wird auch mein Einstiegs-10-Kampf sein in Brescia. Da ist ja immer unser, oft in den letzten Jahren schon öfter mal, der erste 10-Kampf der Saison in Italien. Das Multistars-Meeting, da habe ich noch nie mitgemacht und deswegen habe ich mich jetzt schon mal italienische Luft geschnuppert und Ende April mache ich da auch meinen ersten 10-Kampf dann.
Zur Akklimatisierung. Du hast auch eben deinen neuen Trainingskollegen angesprochen, der bei der Carabinieri ist. Magst du was zu deiner neuen Trainingsgruppe erzählen?
Ja, es wurde bisher jetzt auch schon ein bisschen viel gemunkelt. Also wir haben noch nicht so richtig viel veröffentlicht. Mein Trainer Christopher Hallmann war ja bis Ende 24 Bundestrainer 10-Kampf und hat sich jetzt mit Beginn des neuen Jahres selbstständig gemacht. Und Daraufhin habe ich zwei neue Trainingskollegen bekommen, einen Schweizer, Finn Legaio, und einen Italiener, Dario Dessa, also zwei Zehnkämpfer, die ich schon viele Jahre kenne, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe. Und genau, die sind seit einigen Wochen in Ulm und werden jetzt für 28 erstmal in Ulm mit mir zusammen trainieren, mit Christopher, wie gehabt. Und das ist sehr, sehr cool. Das ist eine neue Sache. Ich habe jetzt 2 Jahre eigentlich fast alleine trainiert mit meinem Trainer und ich bin richtig happy, wieder eine Trainingsgruppe zu haben. Genau.
Und wahrscheinlich auch insbesondere bei härteren Tempolaufeinheiten oder auch im Bereich von anderen Sachen.
Ja, genau. Also ich kenne es ja von früher noch mit Matthias Brugger, mit Ascho Able, als Tim Nowak noch in Ulm war und noch die anderen Kollegen, die da noch mit am Start waren. Da waren wir eine Riesengruppe. Das hat mega Spaß gemacht. Das waren auch so quasi einfach die Freunde, die man jeden Tag sieht. Und das war mega cool. Dann hatte ich aber jetzt auch manchmal Nachteile von 1:1 Training mit einem Trainer. Also es war sehr, sehr cool, mit meinem Coach auch mal wirklich face-to-face 2 Jahre auf einem krassen Niveau mit einer sehr, sehr guten Kommunikation zu trainieren. Aber es haben dann schon irgendwie doch manchmal so ein paar Leute gefehlt, einfach so ein bisschen die Laune hochzupeitschen. Und das ist auch wieder der Fall, ja, mega.
Wenn wir jetzt nochmal so insgesamt auch auf das letzte Jahr zurückblicken. Du hast ja in den vergangenen Monaten, im letzten halben, dreiviertel Jahr wirklich extrem viel erlebt. Sportlich, aber ich würde auch sagen mental. Wenn du heute zurückblickst, wo würdest du sagen, stehst du so im Moment?
Jetzt im Moment stehe ich relativ wieder an einem Anfang. Erstens sportlich, hatte am Ende des letzten Jahres ja nochmal eine Operation vom Außenband. Das wurde mir wieder angeflickt sozusagen. Habe ich mir 2016 gerissen und dann habe ich seitdem da ein fehlendes Außenband gehabt. Das hat alles funktioniert. Aber der Fuß hat jetzt ein bisschen Stress gehabt die letzten Jahre, auch die Knochen dadurch. Über die gesteigerte Belastung, dann über die Sprünge und alles Mögliche. Das heißt, das haben wir gemacht. Und da war natürlich dann ist jetzt gerade immer noch so ein bisschen ein Comeback und ein Wiederaufbau. Das heißt, sportlich ist es so wieder nicht von Anfang an, aber so ist es mal schauen, wo man steht, einen Aufbau machen, in die neue Saison schauen. Das heißt, das ist am Anfang, aber mental natürlich auch. Das letzte Jahr war schon schwierig. Ich denke, für viele Leute wird es jetzt wieder ein Neustart sein. Neuer Olympiazyklus ist ja immer ist immer ein guter Moment, viele Leute hören auf, viele Leute sagen sich, okay, jetzt 4 Jahre noch oder jetzt der neue Zyklus, ist immer so ein bisschen so ein Cut.
Ja.
Und das ist für mich auf jeden Fall auch sportlich so, ja.
Und wir haben uns im Vorfeld der Folge auch schon eine ganze Weile über Fotografie, Kameras unterhalten. Jeder, der dir auf Instagram folgt, weiß natürlich auch, dass du sehr gerne und auch sehr gut fotografierst. Wenn du jetzt nochmal so diesen kompletten Prozess des vergangenen Jahres auch dann mit der Erholung und der Reha und allem in einem Bild festhalten müsstest, was für ein Motiv würdest du dafür wählen?
Es ist bei mir schon eigentlich, also es ist sehr, sehr schwer, das alles irgendwie, was so passiert ist, in einem Motiv so zusammenzufassen. Bei mir ist schon auch immer noch im Kopf viel über die Monate der Eiffelturm irgendwie krass im Kopf. Das ist irgendwie jetzt auch immer noch so ein bisschen so. Manchmal hat man ja auch so noch so Versprecher, wenn man sagt Olympia oder Paris 2024, weil man dann einfach das so im Wortschatz drin hat, muss ich mich jetzt erst dran gewöhnen, so das nächste Ziel ist Los Angeles 28 und nicht irgendwie Tokio 20, Paris 24. Ja, der Eiffelturm war auch schon so irgendwie, haben bestimmt viele Sportler gehabt, so eine Zeit lang irgendwie auch mal einen Screensaver oder ja, hat mal irgendwie auch ein Reel gemacht und das irgendwie so ein bisschen mental gehabt oder einen Schlüsselanhänger hatte ich mit einem Eiffelturm.
Ja.
Das ist noch so ein bisschen in meinem Kopf, war auch so ein bisschen so eine Tattoo-Idee, also mit ein paar anderen Sachen, irgendwie nach Olympia so ein klassisches Olympia-Tattoo zu machen mit Eiffelturm. Also ich glaube, so als Bild und Motiv ist für mich jetzt immer noch schon so der Eiffelturm so im Kopf. Genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass das insgesamt eine sehr, sehr schwierige Zeit für dich war. Du hast ja auch in einem Interview gesagt, was ich gerade fühle, übersteigt jede Niederlage, die ich im Sport jemals erlebt habe, nachdem du absagen musstest. Da würde mich und ich glaube auch viele andere, die auch mit Rückschlägen zu kämpfen haben, interessieren, wie bist du emotional in dieser Zeit mit dieser Belastung umgegangen? Weil das ist, glaube ich, etwas, da können sich sehr, sehr viele mit identifizieren und es wird auch, glaube ich, vielen helfen.
Ja, das ist natürlich eine große Frage und ganz genau kann ich sie noch nicht beantworten, weil ich jetzt auch noch nicht so sagen kann, das ist alles vorbei und jetzt geht's weiter. Das ist auf jeden Fall immer noch ein Prozess. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es gibt ja für nichts ein Schema. So, jeder ist unterschiedlich. Jeder geht mit auf, sagen wir mal, wenn man die gleiche Verletzung hat, geht jeder Athlet trotzdem damit unterschiedlich um und nimmt es mit in die nächste Vorbereitung, kann eher abhaken und weitermachen, seinem Körper vertrauen. Manche haben irgendwie noch mental riesen Blockaden. Und bei mir war das einfach so, dass ich eigentlich ziemlich viel schon kannte im Sport. Ich weiß, wie man mit Verletzungen umgeht. Ich weiß, wie Recovery funktioniert. Ich weiß, wie Comeback-Stories funktionieren. Das habe ich alles schon gemacht. Und dann ist man einfach so, sagen wir mal, blöd gesagt, das Kreuzband reißt. Dann ist am nächsten Tag klar, okay, Kreuzband ist gerissen. Die Ärzte sagen, circa so lang, das ist der Weg, den gehen wir jetzt. Das ist Reha, brauche ich eine OP, ja oder nein? Und dann geht man diesen Weg und der ist sofort relativ klar. Und wir Sportler, wir haben es einfach drauf, zu kämpfen an dem Punkt, wo man steht. Jetzt gerade in der Vorbereitung, im April dann in der Saison. Wir sind halt einfach da, in dem Moment, wo wir sind, geben wir halt einfach alles. Und ich hatte halt einfach diesen Moment mit dieser Krankheit, dass ich nichts geben konnte. Ich war halt einfach so, ich hatte nicht mal die Chance, irgendwas zu machen. Nicht irgendwie, so geht's jetzt weiter, sondern für mich war das einfach so nichts. Also auch die 2 Wochen, 3 Wochen danach haben sich angefühlt wie so krasser Liebeskummer. Das hört sich so dumm an, aber ich kann es mit nichts anderem so vergleichen, weil es sich einfach angefühlt hat, als hätte ich was verloren, was ich nicht so richtig greifen kann. Weil ich war ja noch nie bei Olympia. Also ich weiß ja in dem Sinne gar nicht so richtig, was ich verloren habe. Ich habe es ja noch nie erlebt. Aber so hat es sich ein bisschen angefühlt, ehrlicherweise. Und das hat auch dann so ein bisschen gebraucht, so wie bei Liebeskummer auch. Ist es, glaube ich, auch so der Zeit. Und zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, es ist noch nicht abgeschlossen, ist ein Prozess. Ich glaube auch, dass es in den nächsten Wettkämpfen auch noch ein Thema sein wird. Also ich glaube nicht, dass ich im nächsten Zehnkampf, da noch dran denken werde und da drüber nachdenken muss. Oder auch wahrscheinlich irgendwie, wie ich in den Disziplinen reagiere, wird damit noch zusammenhängen.
Ich finde den Vergleich aber auch passend, weil man ist mit Leidenschaft und mit Leib und Seele mit dem Sport verbunden. Also da zu sagen, es fühlt sich an wie Liebeskummer, das passt schon. Und ich glaube, das ist so ein Ziel, dass die Olympischen Spiele, das hängt wahrscheinlich auch im Zimmer visualisiert irgendwie an der Wand oder es ist einfach omnipräsent, es ist immer da, wenn man dafür trainiert. Und wenn dann sowas dazwischen kommt, das glaube ich schon, dass man das dann auch mit sowas vergleichen kann.
Ja, also hat sich das auf jeden Fall angefühlt, ja.
Wie war das in der Zeit, gerade auch dann während der Olympischen Spiele, dein Umfeld? Wie hast du da Unterstützung erfahren? Gab es da Support?
Also direkt, es war so, dass ich krank geworden bin und es waren dann, glaube ich, noch 2 Tage bis zur Anreise und einen Tag später hätte ich noch Medientermine oder sonstiges gehabt und am Anfang ging es erstmal noch darum, wie schaffe ich das wieder gesund zu werden. Also da war noch dieses Kämpfen und Medientermine verschieben, gucken, was sagen wir, was veröffentlichen wir, wie schnell werde ich wieder fit. Und da war natürlich auch erstmal voll viel Hilfe von allen Seiten, um wieder fit zu werden. Und dann, als klar wurde mit dem medizinischen Team, wir haben erstmal die Anreise verzögert oder verschoben, sodass ich eigentlich theoretisch einen Tag vorm Zehnkampf auch hätte anreisen können. Das heißt, das war schon irgendwie so komisch emotional. Und als es dann klar wurde, keine Chance, es wird nichts, auch gesundheitlich wäre das gefährlich oder fahrlässig und es mir auch wirklich schlecht ging, da kam sehr, sehr viel, als ich es veröffentlicht habe aus sozialen Medien. Also da war wirklich, es war verrückt, wie viele Leute sich gemeldet haben und irgendwie auch dran gedacht haben. Und ja, es war schon auch sehr emotional, weil ich gemerkt habe, es hätte auch anderen Menschen viel bedeutet, wenn ich da gewesen wäre und viel Freude gebracht. Und ja, wenn es irgendwie so der Kindheitsleichtathletikverein war, wenn es da Leute interessiert hat oder irgendwie Schule oder sonst was, Leuten, mit denen man eben nicht jeden Tag in Kontakt steht, da kam schon sehr, sehr viel und natürlich die Familie war da und hat unterstützt, auch vor allem in den Wochen und Monaten danach, als dann so der Social Media Feedback fällt dann offensichtlich oder natürlicherweise ja relativ schnell dann auch ab, ist ja auch logisch, aber Familie war dann natürlich noch lang da und habe ich auch gebraucht.
Hattest du, ist ja dann sehr, sehr kurzfristig auch Till Steinfort nachgerückt für dich. Hattet ihr in der Zeit mal Kontakt oder da ist es auch einfach dadurch, dass er ja auch in den USA trainiert, gar nicht so das enge Verhältnis?
Ja, witzigerweise hat Till ja in Ratingen einen Wettkampf gemacht, das Make-Up-Meeting, und davor hat er mit mir 2 Wochen trainiert bei meinem Coach. Das heißt, wir waren zusammen in Leverkusen, haben zusammen ein Zimmer geteilt, davor kannten wir uns gar nicht und da habe ich ihn dann kennengelernt und ja, ist ein super lieber Kerl, wir verstehen uns gut, haben gut zusammen trainiert. Und ich habe natürlich dann auch so einen Moment gehabt mit, wenn ich jetzt nicht entscheide, dann startet am Ende keiner für mich. Also dann würde ich ihm quasi auch die Chance nehmen, da starten zu können. Da musste ich auch schon ein bisschen ehrlich mit mir sein, wie wahrscheinlich ist es. Hab dann Vielleicht wäre es anders gewesen, ehrlicherweise, wenn ich ihn nicht gekannt hätte. Vielleicht wäre ich dann irgendwie egoistischer gewesen, hätte gesagt, ich will es irgendwie doch versuchen. Aber klar, so fair muss ich dann sein und habe dann noch frühzeitig ihm natürlich auch die Chance gegeben und mich auch für ihn gefreut, ja.
Ist dann, glaube ich, aber auch so ein Kernelement des Sports. So, also dann so fair, so schwer es in dem Moment ist, zu sagen, okay, ich trete da nicht an und gebe dann jemand anderen die Chance. Das zeichnet ja dich dann aber auch ganz extrem als Sportler aus. Also würdest du auch sagen, die Phase hat dir auch persönlich irgendwas gebracht? Also, dass du da so ein Stück weit in anderen Bereichen weitergekommen bist? Weil sind ja sehr, sehr intensive Zeiten gewesen. Das macht ja irgendwas mit einem. Also, dass du rückblickend vielleicht einen anderen Blick jetzt auf den Sport hast oder auch auf das Training oder andere Bereiche?
Kann ich nicht so richtig sagen. Ich bin relativ gut im Weitermachen.
Okay.
Im wieder anfangen. Und als ich wieder fit wurde, gab es ja nochmal einen Zehnkampf mit Talons, den ich angegriffen habe. Da war ich aber, vielleicht lag es auch noch an Covid, bin ich mir nicht ganz sicher, aber da war ich an dem Wettkampftag selbst nicht fit und musste auch den ersten Zehnkampf jemals dann auch da abbrechen, weil es mir im Wettkampf schwindelig war und so. Kann sein, dass es damit noch zusammenhing. Die Ärzte haben jetzt da nicht definitiv irgendwas dazu sagen können. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich die Zeit danach sehr, sehr viel härter mit mir war im Training. Das war anstrengend. Also ich hatte schon auch einen tiefen, so ein bisschen so Aggression, ein bisschen Hass so im Training und hatte noch, die Ansprüche waren noch höher an mich. Es war, glaube ich, einfach so, ja, Reflex oder ein Resultat so von der angestauten Wut, die dann irgendwie im Training rauskam, was halt gar keinen Sinn gemacht hat. Da hat auch Training nicht unbedingt Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, ich will sofort wieder anfangen und will alles einreißen. So war eigentlich so der Spirit, aber war kein guter Spirit. Also es war schon noch so. Und das meinte ich auch mit, das könnte schon so sein, dass es in den nächsten Wettkämpfen immer mal noch rauskommt. Ich glaube, ich bin nicht mehr so ein, oder es könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen brauche im Wettkampf, um wieder ein Strahlemann zu sein. Ich glaube, negative Emotion ist ja auch stark, kann ja auch starker Antrieb sein, möchte ich aber eigentlich nicht haben, ist kein besonderer Antrieb. Aber es kann sein, dass es immer noch ein bisschen da ist. Und das habe ich dann danach gemerkt. Ich bin die Wochen danach ins Trainingslager gegangen, nach St. Moritz, zum ersten Mal in die Höhe, einfach nur, weil ich Bock drauf hatte, weil ich raus wollte. So, da habe ich mir so ein bisschen so meinen Freiraum und meine Zeit genommen. Hatte da auch eine gute Zeit im Training, aber da habe ich schon gemerkt, so happy Training war das nicht.
Okay, also es ist tatsächlich noch so ein Prozess. Aber auch der Punkt, den du sagst, man sollte eher aus positiver Energie oder aus positiven Emotionen seine Energie ziehen als aus negativen. Klar, das funktioniert auch, aber gesünder ist es tatsächlich da aus dem positiven Blickwinkel das Ganze anzusetzen. Ich würde aber gerne an der Stelle in die Zukunft blicken, also eher in Richtung Los Angeles 2028 und nochmal ein bisschen tiefer in deinen Trainingsalltag einsteigen. Wir haben uns ja eben schon so ein bisschen drüber unterhalten, neue Trainingsgruppe, neue Trainingspartner. Aber wie sieht denn jetzt so dein aktuelles Training aus? Gibt es bestimmte Anpassungen zum letzten Jahr, die ihr vorgenommen habt?
Wir haben jetzt durch die OP noch auf jeden Fall anders trainieren können, als es normaler Aufbau gewesen wäre. Das war auf jeden Fall noch so prägend in den letzten Wochen und Monaten. Ansonsten ist jetzt durch die zwei Jungs auch schon auf frischer Wind da. So auch mein Coach probiert neue Sachen aus. Die bringen neue Sachen mit in die Trainingsgruppe. Es ist irgendwie ganz cool, befruchtet sich so ein bisschen so von den Trainingserfahrungen, die man so in den letzten Jahren so mitbringt. Und was vor allem sich jetzt ändern wird, also es war jetzt noch nicht so viel möglich, aber durch mein fehlendes Außenband im Fuß waren einfach die letzten Jahre, eigentlich schon fast seit 2018, 2019, so Sprünge, einfach wirklich so Mehrfachsprünge nicht möglich. Wenn ich die gemacht habe, dann war ich am nächsten Tag, eigentlich konnte ich keine Disziplin mehr machen, weil der Fuß so stark reagiert hat. Das heißt, ich musste so ein bisschen drosseln schon immer die letzten Jahre und hatte so ein bisschen so eine Grenze, unter der ich bleiben musste, wo ich eigentlich hätte viel mehr machen können, aber es war einfach physisch nicht möglich mit dem Fuß. Und da erhoffe ich mir jetzt einfach durch die OP, dass ich mir da eine neue Grundlage geschaffen habe, eine neue Basis, dass der Fuß für die nächsten Jahre so ein bisschen noch mehr ready ist und dass ich vielleicht wieder ein bisschen Sprünge machen kann. Und daraus erhoffe ich mir schon einiges an Steigerungen in den Sprüngen im Zehnkampf auf jeden Fall. So, das ist so das Größte, was ich an Änderungen mir erhoffe, ja.
Also dann gerade auch jetzt, wenn man so auf die Disziplin im Wettkampf blickt, der Hochsprung, Stabhochsprung, wo du dir dann die größten Benefits erhoffst?
Ja, vor allem auch der Weitsprung. Beim Weitsprung ist es gerade bei mir noch so gewesen, dass der Fuß oft so nicht so ganz reaktiv ist, so ein bisschen platt. Und Hochsprung natürlich auch, ja. Aber auch generell einfach, dass er durch die Woche besser durchkommt, dass er mehr Impacts verträgt, dass ich jetzt nicht Tempoläufe mache oder längere Läufe und dass ich auch mal einen Kilometer mehr laufen kann oder zwei.
Ja.
Dass am nächsten Tag nicht direkt irgendwie ich Abstriche machen muss. Das hoffe ich ein bisschen.
Wie sah da so eine Trainingswoche vor der OP aus? Also wenn man mal auf die Gesamttrainingseinheiten schaut und vielleicht auch so die Verteilung von den Disziplinen?
Also total unterschiedlich, weil gerade durch den Fuß waren es unterschiedliche Phasen. Es gab Phasen 2022, wo ich wirklich, wenn ich Weitsprung trainiert habe, ich 2 Tage lang irgendwie nur aufs Fahrrad konnte, ein bisschen Krafttraining machen konnte. Also da war es wirklich ganz schlimm. Aber ansonsten so vor der OP, sagen wir mal eine Woche so in der Saison, also im Aufbau ist ja immer nochmal deutlich unterschiedlicher mit irgendwie viel so Schlittensprints, viel Krafttraining, viel Sprüngen, also Aufsprüngen beispielsweise, ist es so, dass wir meistens, lass mich einmal kurz überlegen. Also wir trainieren ja meistens irgendwelche Sprünge und irgendwelche Würfe oder Sprints und Würfe zusammen, so wie es im Zehnkampf auch Sinn macht. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir eine Ausdauereinheit haben, maximal 2. Also vielleicht mal einen 5 Kilometer Dauerlauf, das ist so das Max, was ich auf jeden Fall, also das ist so das Höchste der Gefühle an Ausdauer. Und dann sonst noch eine Ausdauereinheit mit Läufen, was auch immer, also 800er, 1000er, 200er mit kurzer Pause, solche Sachen. Und eine 400-Meter-Einheit. Das heißt, die 400-Meter-Einheit ist meistens freitags und Samstag ist nochmal eine abschließende Krafteinheit mit meistens irgendeinem Wurf und die Mittelstreckeneinheit ist mittwochs. Und ansonsten ergibt sich so die Woche so ein bisschen, man versucht irgendwie, also einmal die Woche ist Stabhochsprung auch Pflicht. Jede Woche muss man jetzt nicht unbedingt hochspringen, vor allem nicht ich mit meinem Fuß. Also Hochsprung war so eher so alle 2 Wochen. Man sollte schon weit springen einmal die Woche und die Würfe hat man schon auch einmal die Woche gemacht, ja.
Habt ihr dann im Hochsprung auch teilweise dann nur den Anlauf trainiert, ohne wirklich abzuspringen, um dann einfach nur die Bewegungsabläufe so ein bisschen einzuschleifen?
Wäre eine Idee gewesen, aber ich habe keinen Anlauf im Hochsprung. Ich bin freier Anlaufspringer.
Ah, okay.
Ja, also habe ich mir so angewöhnt die letzten Jahre, ja.
Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen für alle Hörerinnen und Hörer, die da in dem Bereich noch nicht ganz so in der Materie sind?
Ja, normalerweise hat man ja seinen fixen Anlauf.
Ja.
Manche starten ja aus dem Stand, manche irgendwie mit einem Auftakt, so einen leichten angetrippelten Auftakt. Und ich habe mich immer mit einem Anlauf sehr unwohl gefühlt, sehr, sehr irgendwie nicht frei, sehr, sehr limitiert und konnte irgendwie nicht richtig gut abspringen und nicht richtig gut den Absprung timen. Da hatte ich irgendwie Riesenprobleme und es war immer besser, wenn ich einfach, also man macht es ja öfter mal, bevor man in den Anlauf geht, dass man so zum Warm-up so ein paar Scherensprung, also bevor man Flop springt, mit Schersprung ein bisschen überspringt, ohne Anlauf. Und ich habe immer gemerkt, so, ich habe viel besseren Bums, wenn ich einfach, also viel mehr Impact im Fuß, wenn ich einfach frei drauf laufe. Und das haben wir dann mehr und mehr gemacht. Und klar gibt es dann so ein bisschen Probleme mit der Absprungmarkierung. Man sollte die ja auch schon so ein bisschen den Absprung gut treffen, nicht zu nah dran sein, nicht zu weit weg sein. Aber inzwischen habe ich das so zu 70% drauf.
Also noch 30%, die da durch weiteres Training oder Praxiserfahrung in den Wettkämpfen draufgepackt werden können.
Ja, das Problem ist halt einfach, dass ich merke dann visuell im Anlauf, dass ich zu weit weg bin oder zu nah dran bin und muss dann während des Anlaufs was verändern. Also entweder so kurz abbremsen oder ein bisschen mehr drauf steigern. Und das ist möglich. Aber wenn ich dann halt irgendwie 2,3 Meter hochspringen muss und ein bisschen zu viel Speed verliere, dann schaffe ich es halt nicht. Das heißt, gerade im Grenzbereich muss ich dann schon auch richtig Glück haben mit dem Anlauf. Das ist halt das Problem.
Gibt es darüber hinaus noch andere Trainingsmethoden oder Konzepte, die ihr jetzt vielleicht nochmal angepasst habt oder anpassen wollt, wenn auch dann der Fuß wirklich wieder komplett ausgeheilt ist?
So direkt ist jetzt, glaube ich, erstmal nichts geplant. Also es wird relativ alles erstmal so ähnlich beibehalten, glaube ich.
Also bist du im Prinzip dann auch in diesen, ich sag mal, Anlauf hineingewachsen. Und das hat sich dann ja so auch über die Jahre oder zumindest über Monate dann so ein Stück weit entwickelt. Was mich aber auch immer interessieren würde, wie du irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen bist.
Ich bin schon relativ lang in der Leichtathletik. Also ich glaube, ich habe schon mit 5 Jahren war ich das erste Mal in so einem Kinderleichtathletikverein bei mir im Dorf. Ich war immer der Schnellste in der Klasse. Dann habe ich mal meine Mama gefragt, so in welchem Sport mir das was bringt. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist Leichtathletik. Und dann hat sie mich mal angemeldet. Ich habe lustigerweise die so mit 5, 6, 7 auch noch so viele so Stadtläufe mitgemacht. wo es dann so für die Kinder so einen Kilometer gibt. Und das hat mir auch immer riesen Bock gemacht, was ich dann die Jahre später gar nicht mehr verstehen konnte, weil Ausdauer ja so ein bisschen mein Problem war, die Jahre danach. Aber genau, ich habe so ein bisschen so Stadtläufe gemacht und bin dann zur Kinderleichtathletik, habe parallel noch ein bisschen Handball gespielt, auch eine Weile. Aber ich bin wirklich so durch alle Kaderstationen eigentlich so durch, von Anfang an.
Wenn ich mir auch so deine Einzelzeiten oder Bestleistung anschaue, war vielleicht auch irgendwann mal so das Thema, sich vielleicht komplett auf den Kurzsprint zu konzentrieren eines? Oder warst du im Herzen immer ein Mehrkämpfer?
War mal kurz so die Frage, in welche Richtung es sich entwickelt. Gerade da, als ich mir den Fuß verletzt habe 2016, also es war bei dummer Trainingsunfall, wo ich mir alle Bänder im Fuß, also alle übertrieben, aber viele Bänder gerissen habe. In dem Jahr bin ich nicht fit geworden zur Saison für den Zehnkampf, aber ich konnte relativ schnell schon wieder geradeaus sprinten. Und da habe ich dann versucht, über die 100 Meter zur U20-WM zu kommen. Oh, 18 WM? Ich verwechsel es jetzt schon wieder. Warte, lass mich mal kurz, das schneiden wir ganz kurz.
Ja, schneiden wir raus.
Ich muss einmal kurz gucken. Es war U23, ehemaligen Zehnkampf, U20, U18. Bin ich bescheuert? Warte mal, da ist die Medaille. 2018, U20-WM, okay.
Schneide ich bis hier.
Ja, in dem Jahr habe ich dann versucht, zur U20-WM zu kommen im Sprint und bin auch relativ schnell an Bestleistung gelaufen. Das ist auch immer noch meine Bestleistung von da, also meine 10:31.
Ja.
Dann immer noch aus dem Jahr. Und dann bin ich da dieses Jahr Staffel gelaufen und da haben wir eben Bronzemedaille mit der Staffel geholt und ich bin auch Einzel zweimal neben Noah Leis gelaufen, Vorlauf und Zwischenlauf. Genau, das war so mein Ausflug in den Kurzsprint. Und da war dann auch schon so die Frage, ob ich irgendwie mal einen anderen Stützpunkt möchte und vielleicht zum Sprint wechseln möchte. Aber das war für mich eigentlich kein großes Thema, weil für mich war schon immer so das Ziel, internationale Spitze zu sein. Und damals war das für mich irgendwie national nicht gegeben, dass man über die 100 Meter als Deutscher international Konkurrenz ist.
Sind aber die 100 Meter im Rahmen des Wettkampfs deine Lieblingsdisziplin oder sind es andere, die da nochmal besonders hervorstechen?
Ich glaube, meine Lieblingsdisziplin insgesamt ist Stabhochsprung. Jetzt nicht unbedingt im Wettkampf, aber so overall, so zum Turnier. Ja. So macht einfach Bock. Ich mag Stabhochsprung. Manchmal hasse ich Stabhochsprung auch, aber das ist so der Reiz. Und 100 Meter ist so einfach meine beste Disziplin.
Ja.
Ich schaue auch total gern und es fühlt sich manchmal auch einfach gut an, wenn man schnell ist. Ich glaube, jeder, der irgendwie schnell ist, der kennt das so. Wenn der Körper sich gut anfühlt beim Sprinten, das ist ein mega cooles Gefühl. Aber das ist einfach auch die Disziplin, die ich am besten kann. Aber nicht unbedingt.
Okay. Ja, das mit dem Gefühl beim Sprinten hat Yannick Wolf letztens in der Folge auch sehr, sehr gut beschrieben. Ich glaube, allen Sprinterinnen und Sprintern oder auch Mehrkämpfern, die da schnell unterwegs sind, geht das ähnlich. Jetzt noch eine Frage, für die bekomme ich meistens auf den Deckel von Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfern. Wenn du könntest, welche Disziplin aus dem Zehnkampf würdest du streichen?
Ja, bei mir ist es relativ, da kriegst du von mir gar nicht auf den Deckel, weil bei mir könnte man ganz ohne Frage einfach eine 1500er weglassen. So, alle, die dann so sagen, dann ist es kein echter Zehnkampf und das gehört auch dazu. Ja, von mir aus, aber ich hätte auch kein Problem, nach Speerhof nach Hause zu gehen. Fertig, keins.
Muss ich irgendwann mal ausprobieren. Also, ist es, also wirklich Positives habe ich noch von keinem Zehnkämpfer gehört zu den 1500. Man quält sich halt so durch.
Ja, ich komme jetzt so langsam dahin, dass ich, wenn das Training besser wird und mir macht das Training, die Läufe irgendwie mehr und mehr auch Spaß, so dass man, wenn man eine Bestleistung gerannt ist, dann fühlt sich das auch mega an. Und ich glaube auch, also was man natürlich sagen muss, war natürlich ein bisschen überspitzt wollen, aber wenn man die 1500 gelaufen ist, so gerade so die Endorphine, die danach dann ausgeschüttet werden, ich glaube, das macht dann auch den Zehnkampf dann so auf. Man ist völlig am Ende und dann würde vielleicht nach Speerhof ein bisschen was fehlen. Aber gerne macht man es deswegen trotzdem nicht.
Dann würde ich an der Stelle auch noch mal so ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Du hast eben schon über deine ersten Wettkämpfe in diesem Jahr gesprochen. Kannst du uns vielleicht noch mal so ein bisschen mehr mitnehmen, was insgesamt so in 2025 bei dir auf dem Plan steht?
Also dieses Jahr bin ich so ein bisschen in der Bringschuld, weil ich im Ranking jetzt nicht so richtig was stehen habe. Ich habe ja dann in 2024 nur die EM in Rom gemacht und danach keinen Zehnkampf mehr. Das heißt, es ist auch schon wieder richtig lang her, der letzte Zehnkampf. Das ist so ein bisschen auch, was mich richtig nervt im letzten Jahr. Natürlich, klar, Olympische Spiele brauchen wir nicht drüber reden, aber so auch jetzt so, was das halt für dieses Jahr für Konsequenzen hatte, ist halt auch nochmal nerviger. Und ich brauche einfach Wettkampfpraxis. Das heißt, wir werden, sobald der Fuß halt eben mitmacht, im Wettkampf werde ich versuchen, halt eben in Italien Ende April meinen ersten Zehnkampf zu machen und dann einfach schauen, was ich machen muss, weil ich halt eben im Ranking entweder Ranking-Punkte sammeln muss oder einfach die Direktnorm versuchen zu machen. Das heißt, erster Wettkampf im April und dann mal schauen. Wahrscheinlich Götz ist dann im Mai. Je nachdem, wie viele Punkte ich dann da gemacht habe, wird dann so ein bisschen geschaut.
Ranking in Bezug auf die Nominierungsrichtlinien vom DLV oder?
Nee, Ranking für die Weltmeisterschaft, weil die ist ja auch wieder die Zehnkampf, die Direktnorm für die WM ist ja so unglaublich. Ich weiß, sie haben sie schon wieder angehoben, also jedes Jahr wird die bei uns angehoben. Das heißt, man muss sich übers Ranking platzieren. Und ich glaube gerade auch Till durch Olympische Spiele und Ratingen und nochmal ein, zwei Kandidaten sind halt ziemlich gut im Ranking drin. Das heißt, ich glaube, dadurch, dass ich keine zwei Wettkämpfe, glaube ich, drin habe, bin ich nicht Top 3 in Deutschland und muss deswegen da erstmal was bringen.
Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das Ranking aufgebaut ist?
Also, das Ranking ist bei uns so aufgebaut, dass, jetzt muss ich einmal gucken, dass ich nichts Falsches sage, also zwei Zehnkämpfe innerhalb 12 oder 18 Monate, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube 12 Monate, ich gucke da nicht so oft rein, ich versuche einfach jede Saison so gut wie möglich zu machen, aber ich glaube sogar 18 Monate kommen bei uns die zwei besten Zehnkämpfe kommen in die Wertung und die, wie bei den Einzeldisziplinen, die ergeben sich aus einem Wettkampfscore, also je nachdem wie hoch der Wettkampf gerankt ist und dem Platzierungsscore und der Punktzahl und dann wird das verrechnet und genau, und dadurch ergibt sich eine Weltranglistenpunktzahl. Und die Top so und so viel der Welt fahren dann eben.
Packe ich, glaube ich, auch nochmal in die Shownotes mit rein, weil es ist ein ganz interessanter Punkt und, glaube ich, gar nicht jedem so bewusst, wie das Ranking da durch oder wie die Regularien dieses Rankings sind und wie man sich dann tatsächlich qualifiziert als Zehnkämpfer.
Ja, es ist auch so, dass ich da nicht so richtig am Start bin, weil ich es auch einfach Quatsch finde, weil bei uns wird eine punktebasierte Sportart, also Zehnkampf in Punkten, wird in andere Punkte umgerechnet und es ist halt alles einfach nervig. Am Ende fahren nicht die besten 20 der Welt wirklich zur WM, sondern dann kommt noch irgendwie Europameister, gibt irgendwie noch eine Wildcard oder da gibt es eine Wildcard für Panamerika-Meister und es ist dann einfach für mich, ich finde, das ist kein faires System und es ist super schwer, wenn man noch keinen Wettkampf drin hat, einen reinzubekommen, weil die Meetings natürlich limitierend sind. Also es ist halt einfach unfair, wenn die meisten Meetings irgendwie, die hoch platziert sind, irgendwie in Europa sind und dann irgendwelche Leute von Kanada oder so jedes Mal nach Götzens reisen müssen. Also es ist halt einfach nicht fair und wir haben einfach eine perfekte Grundlage durch die Punktzahl, die unseren Zehnkampf zu vergleichen. Und meiner Meinung nach war das keine gute Änderung, aber so das ist das Spiel, das wir halt spielen.
Ich habe hier gerade, glaube ich, auch das Ranking auf. Das werde ich auch nochmal mit in die Shownotes reinpacken. War mir tatsächlich so in dem Maße auch noch nicht bewusst. Und so wie du sagst, klar, der Zehnkampf, man hat ein Gesamtergebnis auf punktgenau. Und hier wird es dann nochmal umgerechnet in einen anderen Score. Ist, glaube ich, auch aus Zuschauersicht nicht so ganz nachvollziehbar, warum es dann nochmal so verschachtelt dann dargestellt wird.
Ja, ich versuche ein Beispiel zu machen. Götzes ist das renommierteste Zehnkampf-Meeting der Welt. Es macht riesen Bock, da zu starten und für jeden Zehnkämpfer ist es eine riesen Ehre und was ganz Besonderes. Und Ashton Eaton hat damals gesagt, er bereut zutiefst, da nie gestartet zu sein. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht voll daneben liege, ist Ashton Eaton eben in Götzes nie an Start gegangen. Und eigentlich gehört es zu jedem Zehnkämpfer und zu jeder Siebenkämpferin einfach, das ist einfach ein Traum, da zu starten und es macht riesen Bock. Die Sache ist nur die, dass Götzes jetzt vom Level des Wettkampfs genauso hoch ist wie andere Wettkämpfe.
Ja.
Aber so vom Emotionalen und vom Traditionellen ist Götzes quasi die Eins. Das heißt, man muss sich jetzt entscheiden, gehe ich nach Götzes, wo die größte Konkurrenz, manchmal ist in Götzes so ein Starterfeld da, wie bei einer WM oder bei Olympischen Spielen. Das heißt, beispielsweise, ich habe in Götzes Bestleistung gemacht, 8.350 Punkte und bin damit Fünfter geworden. Und bei einem anderen Wettkampf, der die gleiche Qualität hätte, wie Götzes, wäre ich damit vielleicht Zweiter geworden oder hätte sogar gewonnen. Das heißt, für mich wäre es insgesamt für die Qualifikation und fürs Weiterkommen in der Karriere, wäre es eigentlich dumm, Götzes zu machen.
Ja,
aber
verstehe.
Aber man will Götzes machen. Man macht, und das ist halt so ein bisschen das Schwierige. Also das ist halt ein Beispiel.
Finde ich tatsächlich auch, aus Sportlerinsicht finde ich das schwierig, weil die, ich sag mal, 8000 Punkte sollten überall gleich viel wert sein. Und natürlich, wenn man dann an einem Meeting ist, wo die Konkurrenz geballter ist und man dann einfach nur aus taktischen Gründen sagt, okay, dann suche ich mir ein anderes Meeting, das die gleiche Wertigkeit hat, aber es nehmen nicht so viele Leute daran teil, Das zum einen ist es, also es ist aus mehreren Gesichtspunkten, finde ich, schwierig. Für die Veranstalter ist es, glaube ich, nicht einfach, für Sportlerinnen und Sportler und auch aus, jetzt so aus Zuschauersicht ist es halt nicht besonders, es schließt sich einem nicht. Und gerade die Leichtathletik, wir sind ja gerade auch in Zeiten, wo sehr, sehr viel passiert, wo neue Vereinsstrukturen gegründet werden, das Franchise-System von Germany Athletics, dann die Grand Slam-Track-Geschichte in den USA, die Absprungzone im Weitsprung. Also es tut sich was, um den Sport attraktiver für alle Seiten zu machen. Und da ist so eine Verschachtelung der eigentlichen Punkte und Umwandlung nochmal, ist schwierig. Aber abseits davon, was würdest du sagen, bedeutet der Zehnkampf für dich persönlich? Also was macht den Reiz für dich aus?
Der Zehnkampf ist einfach, ja, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Deswegen habe ich es auch dann ausgeschlossen, die 100 Meter zu machen. Es ist einfach, Zehnkampf ist erstmal mit den anderen Athleten, ist einfach so eine Zehnkampffamilie. Das ist schon sowas, was immer so ein bisschen klischee-mäßig gesagt wird. Aber das ist wirklich so, beim Zehnkampf herrscht einfach eine andere Atmosphäre unter den Athleten. Es ist einfach so ein bisschen familiärer und es macht auch Spaß, die Jungs wiederzusehen und mit denen auch den Zehnkampf zu machen. Und dann, das hat mal Damien gesagt in einem Interview, ist es einfach krass, dass wir die Möglichkeit haben, im Zehnkampf so viele Emotionen und so einen krassen Kampf in 2 Tagen erleben zu dürfen in einem Safe Space. Also das ist quasi Sport, aber da bist du so, es ist einfach teilweise manchmal so ungesund, man hat manchmal so mentale Probleme mit solchen mentalen Kämpfen, hat aber auch so Emotionen, so starke Emotionen, Freude, Erfolg, und es sind einfach 2 Tage, die wirklich so krass intensiv sind, und das ist schon was Besonderes, das erleben zu können. Manchmal positiv, manchmal negativ, das ist halt auch so ein bisschen das Geheimnis. Kein Zehnkampf ist gleich, also es ist Wahnsinn, weil ich bin jetzt irgendwie 28 und ich habe keine Routine im Zehnkampf. Es ist einfach jeder Wettkampf anders. Wenn ich jetzt jedes Wochenende 100 Meter sprinten würde, würde ich mir anmaßen zu sagen, dass man deutlich routinierter und erfahrener wird. Ein Zehnkampf in einem bestimmten Maße eventuell. Man hat so seine Sachen, auf die man achtet. Aber der Zehnkampf überrascht einen immer wieder neu. Und das ist so ein bisschen so das Geheimnis.
Ich kann mir vorstellen, dass manchmal so die Nacht zwischen dem ersten und dem zweiten Tag auch ihre Herausforderungen so mit sich bringt. Wenn man irgendwie anfängt zu rechnen, okay, heute habe ich die Punktzahl erreicht, damit wäre morgen vielleicht das und das möglich, dass es dann manchmal auch da so noch den ein oder anderen Kampf mit sich selbst gibt.
Total. Und dann waren wir in Rom bei der EM und dann ist der Zeitplan so, dass man irgendwie um 1:30 nachts zwischen Tag 1 und Tag 2 erst bei Physio liegt, weil der Weg lang war zum Hotel, weil der 400-Meter-Lauf um 22 Uhr war oder 22.30 Uhr. Und dann ist das auch so. Und dann hast du am Ende eine Endpunktzahl, die komplett nicht vergleichbar ist zu einem anderen Zehnkampf, weil es einfach ein anderer Wettkampf war. Und das ist einfach jedes Mal neu so.
Dann kommen wir zu den 5 Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was denn so insgesamt rückblickend dein schönster Wettkampf war? Jetzt unabhängig vom Ergebnis, sondern der mit den schönsten Emotionen.
Tatsächlich so klischeehaft meine PB, also in Götzis 2023, meine 8.351 Punkte, war der Zehnkampf, der mir bisher so am meisten Spaß gemacht hat, der mir auch so insgesamt so am leichtesten fiel. Ich habe im Zehnkampf immer so ein bisschen die Angst, so den Druck, so ein bisschen so mit Versagensängste habe ich so ein bisschen zu kämpfen im Wettkampf selbst. Also ich bin schon immer sehr, sehr unter Druck durch mich selbst und habe Angst, dass was in die Hose geht. Und das hat beim Zehnkampf 10 Disziplinen, dass da 10 Disziplinen klappen. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass alles perfekt ist. Das heißt, das ist immer so ein bisschen tricky. Und da war es wirklich so, dass da hat auch nicht alles geklappt, aber da hatte ich einfach Spaß. Da bin ich von Disziplin zu Disziplin gegangen. Es hat funktioniert, die Leute waren auf meiner Seite, das Publikum war cool. Es ist einfach ein sehr, sehr schöner Wettkampf, ja.
Das, was du sagst, dass man da im Wettkampf sich selbst zu sehr unter Druck setzt, wie kriegst du das in diesen Situationen in den Griff? Also hast du da ein Mantra oder Atemtechniken oder irgendwas, um dann wieder so fokussiert zu werden?
Versuche ich generell von Zehnkampf zu Zehnkampf ein bisschen zu entwickeln. Habe auch schon mit Mentaltrainer oder habe auch momentan Mentaltrainerin, und da ist es dann so, dass ich mal manchmal für die jeweiligen 10 Kämpfe einen Plan mache. Man hat ja auch nicht immer in jedem 10-Kampf das gleiche Ziel. Ja. Manchmal muss man sich qualifizieren. In Rom musste ich beispielsweise so ein paar Qualifikationskriterien für die Olympischen Spiele quasi abticken. Und jedes Mal, wenn ich dann eine Leistung hatte, hat man auf die nächste Leistung geschaut. Also so ein bisschen macht man sich so einen Plan, dass man vor allem nicht überrascht wird. Ich bin auch mittlerweile so, dass ich in Medien davor eigentlich keine Leistungen mehr prognostiziere, weil ich dann merke, dass es mich stresst. Und früher hat man auch immer, also das ist ein guter Rat, den ich jedem Mehrkämpfer oder jeder Mehrkämpferin mitgeben kann, einfach im Wettkampf bis vor den Lauf einfach nicht zu rechnen. Einfach nicht rechnen. Am ersten Tag weiß man eh so der Score. Man kennt dann den ersten Tag, wo man da im Vergleich war zu den letzten 10 Kämpfen oder 7 Kämpfen, und einfach nicht rechnen, weil dadurch wird jede Disziplin, wenn man drunter ist, schwieriger.
Ja.
Genau. Und da bin ich dran. Generell bin ich gläubig aufgewachsen, bin auch gläubig, und das versuche ich auch im Wettkampf dann, das gibt mir dann auch ein bisschen Halt, manchmal ein bisschen Kraft, und dass ich mir da so ein bisschen mental so ein bisschen Ruhe gibt, das ist auch noch ein Thema bei mir, genau.
Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf, irgendwie von den Bedingungen oder dem Gesamtkonzept?
Ja, also einer meiner schlimmsten Zehnkämpfe jemals war auf meine einzige Zehnkampfmedaille, die ich habe, die U23 EM in Jäfle. Da habe ich mir im Weitsprung den Beuger, so einen kleinen Muskelfaserriss im Weitsprung geholt. Und ja, da war ich wie immer kurz vorm Aufhören. Also direkt nach dem Weitsprung hat mein Coach gesagt, okay, dann war es das. Und ich habe sofort gesagt, nee, komm, lass Kugel probieren. Kugel wird ja schon irgendwie gehen. Und dann habe ich mich so von Disziplin zu Disziplin gekämpft. Und es hat irgendwie so funktioniert, dass es am Ende Bronze wurde. Also war aber kein schöner Wettkampf. Bin auch nicht unbedingt, also habe mich auch nicht so sehr über die Medaille gefreut, weil es einfach, wenn man jedes Mal eine Exit-Strategie nach einer hat und so, ah, mein Beuger und ah, ich kann nicht mehr, und dann war es einfach mental unglaublich hart. Das war ein sehr, sehr schlimmer Wettkampf. Da habe ich in keiner guten Erinnerung.
Ja, auch vor allen Dingen Weitsprung, zweite Disziplin, da ist halt noch einiges auf dem Zeitplan danach.
Ja, die Tage sind lang.
Aber insgesamt dann mit einer Medaille ist es dann doch, hat sich dir, ich sag mal, der Kampf in diesen 2 Tagen dann schlussendlich doch ausgezahlt.
Ja, das auf jeden Fall.
Dann blicken wir jetzt noch mal kurz ins Training zurück. Wenn du noch mal deinen Trainingsplan für eine Woche so aufschlägst, was sind dann so Einheiten, auf die du dich besonders freust oder wo vielleicht auch so ein bisschen Wettkampffeeling dann aufkommt?
Also Blockstarts mache ich immer gern, wenn die Jungs auch da sind jetzt oder wenn man in einer Trainingsgruppe ist im Trainingslager, weil es irgendwie, ja, gerade im Trainingslager beispielsweise ist es einfach ein richtig cooler Vibe dann, weil man dann irgendwie in Blockstarts ist halt einfach gegeneinander sprinten, ist dann schon irgendwie dann immer noch mal was anderes so, als wenn man jetzt ein bisschen Diskuswettkampf macht. Das macht mir immer richtig Bock. Dann mache ich gern so schon auch so 120er Sprints, solche Sachen, die ich gesagt habe, die sich beim Sprinten cool anfühlen.
Ja.
Wenn man im Trainingslager fit ist, dann machen die Sachen echt Bock. Und ansonsten gerade auch Startvorsprungtraining freue ich mich immer drauf. Ja, Krafttraining habe ich auch immer Bock drauf. Also ich bin generell, ich habe nie keinen Bock auf irgendwas so.
Aber gibt es irgendwas, von dem du weißt, okay, das ist wichtig für die Verletzungsprophylaxe oder Grundlagen oder so, aber wenn ich könnte, würde ich es aus dem Trainingsplan streichen?
Warm-up würde ich sofort
streichen. Das Warm-up?
Wenn man das nicht bräuchte und man wäre einfach ready, ich gehe in die Halle, nehme den Stab in die Hand und springe. Boah, wie viel Kilometer wir uns warm gemacht haben bisher, die letzten Jahre. Oder auch im Zehnkampf, immer dieses Warmhalten, das nervt so sehr, das zieht so viel Energie. Also Warm-up könnte man sofort streichen.
Okay. Bei mir war es immer Fußstabi im Sand. Also das ist jetzt auch nichts, was super prickelnd ist, wenn man,
ja, verstehe ich auch,
wenn man sprinten möchte.
Ja.
Dann kommen wir aber schon zur letzten Frage, und die ist immer, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Ja, geht ein bisschen in die Richtung, wie es mir so im Zehnkampf ab und an geht. So, ich würde, glaube ich, meinem jüngeren Ich sagen, dass es sich nicht stressen soll, dass es so den Weg, es hört sich so cheesy an, aber so den Weg genießen soll. So, es wird kein Ergebnis kommen, das so die Karriere rechtfertigt oder irgendwie alles einen Wert gibt, sondern dass am Endeffekt das ganze Jahr einfach Spaß macht. Dass, ja, ich würde, glaube ich, im Namen Jünger und ich sagen, so, du wirst so coole Trainingslager haben, du wirst rumreisen können, du wirst so coole Leute treffen. Es wird, ja, und ich würde dem einfach sagen, dass es das versuchen soll, ein bisschen früher mehr zu genießen. Und nicht so hart mit sich selbst sein, nicht so viel Druck, sich selbst zu machen oder irgendwie anderen beweisen zu müssen mit Leistung, irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie akzeptiert zu werden oder sonst was, sondern einfach es zu genießen. Es ist einfach, dass es auch schnell vorbei ist. Ich war immer der Jüngste in der Trainingsgruppe und immer der Jüngste. Jetzt bin ich plötzlich 28, das ging irgendwie wie ein Fingerschnipsen auch durch Covid. Die Zeit ging so schnell rum. Was heißt rum? Also jetzt die letzten Jahre sind halt verflogen und das, glaube ich, würde ich allen jungen Athleten, hätte ich mir früher auch so gesagt, das jedes Jahr einfach zu genießen.
Ich denke da, oder das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Manuel, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die kommende Saison.
Dankeschön.
Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr Fragen oder Anmerkungen dazu habt, dann schreibt mir gerne über Instagram oder per E-Mail. Und abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder eurem Podcast-Hoster. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.